wie andere Regisseure, die alles immer in Slow Motion
drehen. Ein lieber Gruß an Zack Snyder, geht hier raus. Ein kleiner Seitenhieb. Naja, lassen wir jetzt. Rebel Moon, wir lösen. Moski.
Ja, ich schaue dir den Directors Cut. Herzlich willkommen zum Lautmal-Podcast. Wir sind zurück aus den Sommerferien. Also das heisst, zwei Drittel. ich bin wieder da, der Moski, und mit mir zusammen der Tommy. Heute Mikrofon, ciao.
Hello, hello again zusammen.
Und der Mephisto, der ist dafür jetzt in seinen wohlverdienten Ferien. Und dann lassen wir dort. Und wir haben gefunden, jetzt haben wir so lange nichts aufgenommen. Aber gleich ein paar Sachen gesehen, obwohl wir in der Ferien waren. Und darum machen wir doch zusammen eine Folge, gell, Tommy?
Yes, wir legen voll los.
Und bevor wir aber da einsteigen, wir haben wieder, wie immer, gell, wenn wir zusammen sind, wir haben ja eigentlich nie etwas Gleiches zusammen gesehen, ausser den kleinen Film.
Das stimmt. Nein, in letzter Zeit haben wir nicht mehr so viele Überschneidungen, aber das ist ein bisschen unfreiwillig, weil wir da so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, in diesem Sommerwunschprogramm innen schweben und halt spontan selber gehen filmen, uns picken, die uns gerade kicken oder die auch nicht, das werdet ihr ja dann noch erfahren.
Obwohl, in den letzten Folgen, wenn wir zusammen haben aufgenommen haben, haben wir eigentlich nie wirklich das Gleiche gesehen. Das ist einerseits ja schlecht, weil wir nicht so zusammen gut können diskutieren, aber andererseits natürlich gut für euch, liebe Zuhörenden, weil dann können wir einfach mehr verschiedene Sachen mit drüber, wo wir darüber reden, über die verschiedenen Filme und Serien. Aber bevor wir dort einsteigen, einen gemeinsamen Film haben wir nämlich zusammen, wo wir sogar zu dritt auch mit Mephisto zusammen schauen, wo wir dort drüber reden. Aber zuerst haben wir noch ein paar News, die wir gerne mit euch möchten teilen. Tommy, fangt an mit diesen News.
Ja, ein Hauptaspekt, der mir gerade so ins Auge geballert ist, ist natürlich Stranger Things, wo da ein neuer Trailer ist rausgekommen. Du bist ja zwar nicht so der Trailer-Fan, aber ich habe mir den gleich auch wieder gegönnt. Season 5, es kommt zum Abschluss von Stranger Things bei Netflix und natürlich eine von den grossen Nummern, die Netflix rausgeposaunt hat in der letzten, also die grösste Produktion. Und es ist eigentlich noch faszinierend, oder? Sie schliessen ja die Geschichte in Season 5 mit 8 Episoden und jetzt eine Frage an dich, Moski. Hast du die Laufzeiten studiert von den einzelnen Episoden von der letzten Strange Things Season?
Nein, habe ich nicht geschaut.
Es ist unglaublich, dass sie eigentlich 8 überlänge Spielfilme, die sie bringen. Also die kürzeste Folge ist 1 Stunde 55 Minuten und die letzte finale Episode ist 3 Stunden lang.
Also sie sind 3 Stunden?
3 Stunden wird die letzte Folge, Episode 8, sein von dieser Season. Also sie lassen es knallen. Also sie sind durchschnittlich über 2,25 Stunden lang. Jede Folge. Also es sind 8 Filme eigentlich. Und das ist,
ja, das hat man eigentlich fast im Kino schauen, oder?
Wahnsinn.
Ja, oder? Ja,
das ist cool. Das Production Value sieht also ja wirklich, es lässt gut zu hoffen, muss ich sagen, für alle Fans da draussen von Stranger Things. Die haben es sicher beobachtet und ich bin da schon recht gecatcht. Also muss sagen, da bin ich jetzt positiv gestimmt auf das Finale. Es ist ja der erste Ende Jahr, im November startet es. Und das Final ist eigentlich am 31. Dezember, also gerade so zum neuen Jahr, lasse ich die Geschichte auslaufen mit dem Knall, sage ich mal. Ja,
genau. Ja, ich freue mich auch, muss ich sagen, ich habe wirklich alle Staffeln durchgeschaut und alles wirklich auch sensationell gut gefunden. Wirklich, weißt du, alles war immer auf höherem Niveau gewesen. Es hat nicht wirklich grosse Hänger gegeben oder Füller, sage ich jetzt mal. Und ja, ich finde es gut, bringen sie es jetzt zu Ende und ich freue mich wirklich auf das Finale. Und ja, dann wird das ziemlich mit grosser Kelle angerührt, so wie das aussieht.
Um gerade bei Netflix zu bleiben, ein kleiner Hoffnungsschimmer tut sich für mich am Horizont auf. Du weißt, ich bin ein Thriller- und True-Crime-Fan und es gibt eine Serie, die ist ja gecancelt. Eine Lieblingsserie von mir auf Netflix, das ist Mindhunter. Ich weiß nicht, ob dir die etwas sagt noch. Hast du die mal
Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich du weiß nur, nie... eben, dass du etwas erzählt hast, genau. Und ich habe ein bisschen gehört, genau, aber gesehen habe ich es eigentlich nicht.
Und die finde ich echt super. Und da haben sie eben die Season 3 haben sie dann gecancelt. Und es gibt Hoffnung immer, dass jetzt das gleich dann noch zu fliegen kommt, weil der David Fincher ist ja noch hinter dran, hinter dem Ganzen, dass die Season 3 gleich vielleicht nochmal produziert wird. Und ich bin da grosser Hoffnung, dass Netflix sich erbarmen wird, ja, bei Mindhunter.
Mhm. Ja, für das, was sie alles sonst rauslösen, oder? Ja.
Ja, voilà.
Sind ein bisschen komisch, sind dann irgendwie etwas Gutes, oder ja, weißt du, die Leute irgendwie mit Fiebre Fans haben, dann absetzen, ja.
Ja, es hat auch Online-Petitionen gegeben, also sie haben wirklich da Unterschriften gesammelt, die Fans, oder, für, und es sind da Tausende gesehen, Zehntausende, die da ein bisschen Druck erzeugen, ich hoffe. Es wirkt, ja. Genau. Etwas, ja. Was mir auch noch in die Zahl gestochen ist, oder erzähl du doch mal noch schnell.
Ja, ich habe nur zwei kleine Fun-Facts noch, wo jetzt das hier rauskommt. Das eine von einem absoluten Kultfilm, den wir ja alle lieben, nämlich «Zurück in die Zukunft».
Mm.
Dort spielt ja der Marty McFly Gitarre, oder? Das ist ja ikonisch, die Szene. Mm-hmm. Und nach dem Abschluss von diesen drei Arbeiten ist die Gitarre verschwunden. Die Gibson, die rote, oder, die er dort spielt, Cherry Red. Und jetzt haben sie wie eine Petition oder einen Aufruf gestartet, also der Michael G. Fox und seine Kollegen, dass man die Gitarre findet.
Mm. Okay, okay.
Was ich jetzt aber nicht herausgefunden habe, ist, ob es jetzt ist vorgekommen, das ist jetzt noch nicht irgendwie rausgekommen, aber sie sind jetzt auf dieser Suche, oder? Und die ist wirklich verschollen seit 1985, wo der Film dann gestreut wurde, ist rausgekommen, oder?
Vielleicht irgendwo in einer Requisitenkamera am Verstauben, wir weiss es nicht, ich hoffe, dass Mysterium können sie noch revealen, ja.
Ja, ich finde es lustig, dass sie jetzt so nach so langer Zeit erst auf die Suche sind gegangen, oder? Und so ein bisschen den öffentlichen Aufruf machen, ja, das habe ich lustig gefunden und gedacht, ja, weil es ist ja so ein Kultfilm, das muss man hier fast erwähnen. Und zweiter Fun Fact, den ich noch habe, und über den Film haben wir ja ausführlich, ich glaube sogar wir zusammen darüber geredet, und es geht um das Finale von Mission Impossible. Und jetzt ist da rausgekommen, dass der Tom Cruise ins Guinness Buch der Rekorde ist aufgenommen worden für einen Rekordstunt, den er wieder mal hat gemacht hat. Und zwar mit dem brennenden Fallschirm, wo er ja dort vorkommt, oder in dieser Szene. Und er hat den Sprung 16 Mal gemacht für einen perfekten Take. Und jetzt ist er wegen dem ins Guinness Buch der Rekorde reingekommen für die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm.
Ja, den musst du zuerst mal bringen, oder? Ich meine,
Ja. Ist lustig, okay, oder? Einer muss ja vorher irgendwie schon irgendwie 15 Sprünge oder so gemacht haben.
Er hat nicht einfach mal schnell getoppt.
Ja, ich weiss nicht, was der bisherige Rekord war. Er hat 16 Mal gemacht und ist jetzt mit dem im Guinness Buch Rekord.
Ja, cool.
Genau.
Ja, wir kennen ihn und schätzen als Stuntman wie auch als, ja, ich meine, er hat das drauf und er wagt sich so, oder? Das muss man auch dazu sagen. Also.
Ja, absolut.
Genau.
Ja, dann bist du wieder dran mit den News. Hey,
ja, es gibt weitere News und bei uns wird ja das auch immer ein bisschen heiss diskutiert, ganz um das MCU, das Marvel Cinematic Universe, mal besser und mal leider in letzter Zeit eher ein bisschen sehr kritisch und schlechter. Aber jetzt hat es da ein Interview gegeben mit dem Kevin Feige und er hat dort gewisse Sachen durchblicken um die Zukunft von dem ganzen Marvel-Movie-Episoden oder respektive was sie vorhaben. Und das sind doch recht grosse Ankündigungen, die er hat durchschimmern. Nämlich, dass eigentlich dann nach Avengers Secret Wars, wo da die sechste Phase abschließt, eigentlich das Ganze wie resettet wird. Er hat dann so gesagt in diesem Interview, Reboot, das tue er sich ein bisschen klemmen und so, aber sie wollen dort wirklich echt anscheinend wirklich noch einmal das ganze Casting neu starten. Also das heisst, das MCU, wo wir ja schon immer haben gesagt, nach Endgame, nach Mephistos und einschwingend. Auch meiner Meinung hat man es können nach Endgame. Jetzt haben sie sich anscheinend entschieden, dort wirklich mal einen Strich zu ziehen, wie der dann auch immer aussieht nach eben Secret Wars, dem letzten Avengers-Film, das Finale. Und vorher steht uns ja dann jetzt der gleich gerade nächste Woche, also die Woche, eigentlich der Fantastic Four ins Kino, wo kommt. Und mal schauen in dieser Phase 6, ob sie sich noch ein bisschen retten können. Sie haben eben auch durchschimmern, dass sie eigentlich auch die Hauptrollen, also der Iron Man und auch der Captain America, nennen neu casten. Also ihr seht hier, etwas bahnt sich an. Sie planen auch schon voraus gewisse Sachen jetzt. Und er hat auch zugegeben, dass sie den Bogen recht überspannt haben. Also, sie eigentlich auch in der
gut, Produktion. Gut, also ja, wenn das jetzt nicht, ich meine, das hat ja jeder gesagt, oder?
Ja, ja, klar.
Und,
also,
und dass er jetzt das nicht selber gemerkt hat, oder ja, einfach so auch wahrnimmt von der Community, ja, ist ja klar, oder?
Aber er hat einfach gesagt, und er bleibt dann halt auch noch ein bisschen dabei, dass man irgendwie nicht genug kann bekommen von Superhelden. Dazu kommen wir ja dann auch noch später jetzt in einer Filmrückschau. Es ist halt schon so, ich meine, das ganze Superhelden-Zeug, woher dass das uns auch immer noch führen wird. Wir hoffen, dass die Qualität wieder steigert und sich steigern wird. Und sie haben eben auch gesagt, dass sie die ganzen X-Men, die neue Phase oder das neue Zeitalter der einläuten, dass sie eigentlich auch die ganzen X-Men noch einmal neu rauffahren. Aber wenn das genau dann stattfindet und wie das genau abgeht, wissen wir auch noch nicht. Aber das sind so die Marvel-News. Genau.
Ja, es bleibt spannend dort drinnen, nach wie vor, also ob jetzt das gut oder nicht gut rauskommt. Thunderbolts haben wir ja eigentlich sehr gerühmt, weißt, inhaltlich und so gut gefunden. Ist aber eher ein bisschen gefloppt, ja, an der Kinokasse. Jetzt bin ich dann gespannt, was mit Fantastic Four passiert. Und natürlich den anderen, dann, wenn der, ja, wieder da der Monstercast kommt, oder mit dem Robbie Downey Jr. Oder dort, rennen dann sowieso wieder alle Kino. Bin ich überzeugt.
Ja, ja, das stimmt. Was noch Fun Fact übrigens ist, bei wegen Thunderbolts, ist, dass sie eigentlich im Jake Schreier die neue X-Men-Verfilmung trotz dem Kinoflop, wie man ja feststellen, also dem Regisseur von Thunderbolts.
Ja, also von Flop ist vielleicht ja, ist vielleicht
übertrieben, aber böse, natürlich, oder, ja. Ja, ja.
Also, wir aber weißt, er ist ja gut, oder? Sehr gut. Ja, ja, einfach ja. An der Kinokasse hat er nicht genau so ganz funktioniert. Das ist ein bisschen schade.
Das ist ja so, ja. Und eben der Jake Schreier übernimmt dann die X-Men-Verfilmung. Gut, das werden wir sehen. Also, wie gesagt, ich bin dort mal verhalten positiv gestimmt. Genau. Etwas anderes, noch schnell, etwas, was mich erstaunt hat, nämlich ist der Taika Waititi, wo wir ja aus dem Marvel Cinematic Universe ein bisschen kennen und aus anderen Produktionen eher ein bisschen klamaukig, wird eine Judge Dredd-Verfilmung anscheinend übernehmen. Also es sind so latest News. Ich weiss nicht, Judge Dredd, sagt dir ein bisschen etwas? Hast du da mal etwas so gesehen?
Nein, ich könnte es jetzt nicht so sagen.
Hat mal der Sylvester Stallone in den 90er-Jahren Verfilmung gemacht, also so eine Science-Fiction.
Kann ich mal so ein bisschen am Rande, oder es ist einfach nicht präsent, ob jetzt das gut oder schlecht ist. lass mich jetzt mal offen.
Also euch da aussen, vielleicht der Science-Fiction-Fan, sagt sicher etwas Judge Dredd, sprich, es hat dann eine spätere Verfilmung nach der Stallone-Geschichte gegeben, der hat Dredd geheissen und der ist dann eigentlich mit dem Carl Urban nur unter dem Titel Dredd eben erschienen und ich gebe hier ein Shoutout, eine Filmempfehlung für alle Cyberpunk-dystopischen Science-Fiction-Fans hier aussen. Schaut euch den Film an, er heisst Dredd im Original und ist von 2012. Ist ein Game-Tipp für alle Baller- und Sci-Fi-Cyberpunk-Fans da aussen. Genau, also ich habe mich eigentlich gefragt, ob Taika Waititi mit dieser, wie soll man dem sagen, comedyartige, flache Geschichte an dem Thema Judge Dredd, wo eher eben ein bisschen offensiv und auch ein bisschen brutal ist, gerecht wird. Aber man wird sehen. Und sie wollen echt auch Remakes machen. Moskitz, das ist etwas, ein Skandalfilm, aber den kennst du bestimmt. Nämlich mit der Sharon Stone in den 90ern, der berühmte Beischlag. Sie wollen ihn wieder machen, wie auch immer der auskommt. Sie wollen Basic Instinct nochmal neu verfilmen. Also,
nein, das ist irgendwie. Jetzt fällt ihnen wirklich definitiv nicht mehr neu sein, oder? Und ja, weiss ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Aber wer weiß, oder Sex Sells ist ja da ja, wahrscheinlich ein bisschen das Motto.
Die Frage ja. ist, ob man in Neuzeit, ob das noch wirkt. Wobei, ein Fun Fact ist dort auch noch, sie haben die Original-Crew vom originalen Basic Instinct, also die rechte bei MGM Studios, respektive jetzt Amazon, wo sie eigentlich wieder das Original-Produktionsteam an Land holen für das Remake. Also sind wir auch da gespannt, ob man das mal vorsichtig so einen Skandalfilm kann wiederholen. Ja.
Ja, ja, ich habe noch ein News, das ist mehr, wie soll ich sagen, ein Kauf, der da tätigt ist worden. Und zwar übernimmt RTL alles, was Sky ist, im Raum Deutschland, Österreich und Schweiz für 150 Millionen, die sie mal in Bar hergeblättert. Und dann kann das aufgehen mit all den Zusatzzahlungen, die sie irgendwie müssen machen bis über 350 Millionen. Und der gehört auch Wahl dazu. Und einfach im Vergleich, oder? Also, sie geben hier Zahlen an. RTL Deutschland mit Sky kommen dann auf 11,5 Millionen Abonnenten. Und im Vergleich hat Netflix 15 Millionen im deutschsprachigen Raum in, oder? Also, die sind dann nicht mehr so weit auseinander. Aber was jetzt das alles bedeutet, ist noch nicht klar. Also, wir sind ja davon eben auch betroffen, die Schweizer Kunden, oder? Mit Sky Show. Und da sind ja alle HBO-Produktionen, Serien und so, die dort drüber laufen. Dann kommen noch alle Sportsachen dazu. Die haben ja Bundesliga und alle Sportsachen, die du mal separat auch noch kaufen kannst. Und was jetzt das alles bedeutet, ob das dann alles in RTL Plus reinläuft oder ob das eigenständig bleibt oder was, das ist schon überhaupt nicht klar. Aber es wird auf jeden Fall Veränderungen geben, weil sonst würde das RTL nicht kaufen oder das, die wollen das auf jeden Fall zusammenführen, Kosten sparen, was auch immer. Oder?
Und vor allem also, natürlich wir eben...
müssen das RTL Plus Abi auch noch kaufen.
Ja, ich denke, sie haben natürlich den Zahn vor der Zeit auch ein bisschen erkannt und wenn natürlich ihr, sagen wir jetzt mal, Medienimperium mal ausweiten, jetzt halt eben, wie du sagst, RTL Plus gibt es schon und weitere Streaming-Gefilde hier beschreiten. Also ich sehe das schon als logischen Schritt einerseits, aber wie du sagst, man muss es mal anschauen, wie das mit dem Pricing und den Releases aussieht ja. Oder ob sich dann plötzlich da gewisse Sachen wieder neu verschieben und ordnen. Ja. Also warten wir
also
da
sicher,
mal.
Also sicher wirklich ein Big Deal. Oder stattfindet im deutschen Raum, genau.
Ich glaube, wir biegen langsam ein, gell?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe noch eine grosse Geschichte, aber du hast auch noch News, oder?
Ja, eine kleine Geschichte, die ich da noch ausgraben habe, ist, dass auch noch einmal ein Mortal Kombat Trailer erschienen ist. Zurück zum Carl Urban, für alle Gamer-Fans hier aussen. Wir haben ja da schon wieder Folge gemacht über die ganzen Game-Adaptionen und Verfilmungen. Jetzt haben sie da einen Trailer rausgeholt von Mortal Kombat 2, wo unser geliebter Carl Urban der Johnny Cage wird spielen. Und ich musste sagen, für eine, so eine Martial Arts Movie-Game-Adaption sieht es relativ okay aus. Es wird natürlich nicht der Platz des Jahrhunderts geben, aber ich denke jetzt mal, der Carl Urban sieht man ja noch gern und so. Und es ist auch so ein bisschen eine Persiflage mit dem Ganzen, was er da ausbringt in dem Franchise von Mortal Kombat. Wird natürlich auch dementsprechend auch brutale Szenen haben. Sind wir mal gespannt, was uns da noch erwartet, ja.
Ja, und vielleicht einfach dort noch ergänzend, auch zu diesen Game-Verfilmungen ist ja ein Elden Ring-Film bestätigt, dass es einen wird geben. Und das könnte natürlich eine interessante Geschichte werden, oder? Einfach die ganze Welt, die dort geschaffen ist worden, und natürlich George R.R. Martin, oder, der Game of Thrones ja gemacht hat, hat ja dort mitgeschrieben in der Story, aber auch in der ganzen Welt, die dort rum ist. Und das könnte natürlich schon eine spannende Geschichte werden. Aber es ist nur am Anfang eigentlich jetzt bekannt, dass sie da etwas machen sind. Aber wie genau das rauskommt, weiss man eigentlich noch nicht. Aber da sehe ich ein gewisses Potenzial. Aber natürlich auch das Potenzial, das verkackst.
Das ist klar, genau das, ist so immer, da. Das ist immer unsere Befürchtung, wenn man ein bisschen related ist in die Game-Welt hinein. Also es gibt ja da mehrere eben Projekte, die sie jetzt am Andrehen sind, wo man denkt, kommt es gut. Es gibt auch noch den Legend of Zelda als Realverfilmung, wo sie jetzt dran sind. Der Regisseur ist vielversprechend dort, muss ich auch sagen, der Wes Ball. Dem haben wir ja natürlich gewisse Meisterwerke zu verdanken, weil ich denke, dort eben Planet of the Apes, New Kingdom oder solche Sachen haben mich eigentlich relativ stabil gedacht. Und ja, also ich habe das Gefühl, wenn sie es eben, wie du sagst, Production Value hoch behalten und auch die Regisseure, Drehbuchautoren gut auswählen, dann könnten mal Game-Verfilmungen wieder zustande kommen, die ein bisschen Potenzial haben. Aber eben, man muss das immer auch kritisch betrachten. Wir hatten viele Gurken in der Vergangenheit, aber haben jetzt auch grosse Ankündigungen mit mehr Potenzial für die Zukunft. Also sind wir auch gespannt auf die neuen Produktionen.
Absolut, genau. Absolut. Und dann ja, ist noch eine grosse News rausgekommen, nämlich die New York Times. Die hat die 100 besten Filme vom 21. Jahrhundert gekrönt. Und zwar haben sie das nicht einfach selber gemacht, sondern sie haben einfach 500 Filmschaffende gefragt. Also das sind Schauspieler drunter, Regisseure, Drehbuchschreiber, Stephen King hat auch abstimmen können. Die haben einfach immer ihre 10 besten Filme können angeben und dann haben sie mit dem eigentlich die Rangliste gemacht.
Okay.
Ja, es ist jetzt nicht... Ich weiss nicht, was eine Überraschung. Also, ein paar Überraschungen drunter. Aber jetzt ganz vorne dabei ist jetzt nicht, weiss nicht was. Wenn wir Top 10, nur schnell so, im Rush gibt's durchgehen.
Die Top. Yes, yes.
Top 10. Los. Du kennst sie nicht, gell?
Nein, ich habe die Liste noch nicht gesehen. Ich habe sie also noch nicht studiert. Jetzt wird es spannend. Jetzt kann ich da mal abnicken.
Also, ich kann schon mal verraten, ja? Ich habe von diesen Top 10, 1, 2, 3, 4, 5 nicht gesehen, die Hälfte nicht gesehen. Aber das ist ach, nicht, doch. Weil man die Filme nicht kennt, sondern okay. Das ist mir geschuldet, oder? Weil ich so eine gewisse Filmlücke habe, wo ich immer noch am Aufholen bin. Aber ich bin überzeugt, du hast wahrscheinlich auch fast alle gesehen. Also Top 10, Social Network. Der wird ja auch immer wieder kommt, der, oder in die Top-Liste.
Ja, der wird, okay.
Dann, in 9 muss ja ein Ghibli-Film drin sein, oder? Spirit Away ist auf dem 9. Wie heisst der auf Deutsch? Zumindest bin ich da nicht überlegt. Chihiros Reise ins Zauberland.
Chihiro, genau. Ja.
Ja, genau. Das ist der. Da habe ich gesehen. Der,
ja. Klassisch.
Muss sagen, super. Das ist eine gute Wahl, die sie da auch getroffen
haben. Genau.
Nachher hat sogar ein Horrorfilm in die Top 10 reingeschafft. Auf Platz 8. Nein.
Okay.
Nein, ist ja auch 21. Jahrhundert. Also,
aha, so, ja, okay. Ja,
so, also als 2000er. Get Out ist dann von 2017. Und dann auf dem 7. ist ein Film mit einem ewig langen Titel, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und den finde ich auch wahnsinnig gut. Da freut mich, dass der in der Top 10 drin ist und der Jim Carrey mal wirklich in der ernsten Rolle drin. Das kann er eben auch und ja, finde ich wahnsinnig schön. Dann haben wir auf dem 6. No Country for Old Men.
Sehr guter Film,
ja. Sehr guter Film. Dann auf dem 5. auch einer von den grössten Oscar Pannen, die es je gegeben hat. Und nein, ist nicht der Will Smith, der vorkommt dort. Ist nämlich dort, wo zuerst La La Land ist verkündet wurde, aber eben auch nicht der Oscar gewonnen, sondern Moonlight.
Okay, ja.
Genau, das habe ich noch nicht gesehen. Und dann haben wir einen wunderschönen Liebesfilm, Scheins, den ich eben auch noch nicht gesehen habe. In the Mood for Love ist auf dem 4.
Nicht gesehen, nein. Auch nicht.
Hast du auch nicht gesehen?
Nein.
Und dann, jetzt kommen wir in die Top 3. Auf dem 3 ist There Will Be Blood von 2007. Und auf dem 2 hat es einen Fincher-Film geschafft. eigentlich auch immer in den Top-Listen vorkommt. Das ist Mulholland Drive. Den haben wir erst gerade, ja, der Fincher ist ja
Classic.
Der David Lynch, sorry, ich habe es falsch gesagt.
David Lynch.
Fincher, aber ist auch, ja, sorry. David Lynch, der ja vor ein paar Monaten gestorben ist, mit Mulholland Drive und auf dem Ace. Hast du einen Tipp?
Ach, schwierig. Es kommt mir spontan nicht gerade in Sinn.
Und was ich finde es wahnsinnig gut, weil es kein Hollywood-Film ist.
Ah, echt? Wow.
Wo von ja vielen Amerikanern und so haben abgestimmt, und Amerikanerinnen, ist es...
Gehen wir in den asiatischen Bereich?
Ja.
Aha.
Und dann kann es echt fast nur einer sein, oder?
Ja.
Wo der doch auch den Oscar gewonnen hat. Hey, mach spannend, gell? Kommst du nicht drauf?
Parasite, ja gut, das stimmt, da haben viele Amerikaner auch positiv zum Film gestimmt, das muss man sagen, darum habe ich gedacht, das wird auch so asiatisch angelehnt sein, darum habe ich gedacht, das könnte wegen der Sympathiepunkt, aber Parasite, okay, ja, passt.
Genau, aber das könnt ihr nachschauen, überall, wenn ihr eingebt, New York Times, Top 100, Best Movie, ja, dann findet ihr die. Eben, wie gesagt, nicht wirklich viel Überraschung jetzt da vor und punktuell sind auch schon noch ein paar Sachen drin, so wie das nur ein Herr der Ringe drin ist, und zwar auf Platz 87. ist schon ein bisschen erstaunlich, oder?
Aber ja. Jo.
Genau, also komm, dann steigen wir ein.
Ja.
Oder hast du noch etwas?
Nein, wir können rein. Wir gehen voll in die filmische Welt.
Die filmische Welt. Start eh, gell? Haben wir ab. Jetzt habe ich aber gerade ein bisschen viel geredet. Schau jetzt, aber ja.
Soll ich die Steuer Ami reissen, Mensch? Oder mir das Cape
überstreifen? Ja, voilà, das ist eine gute Überleitung. Okay. Mach du zuerst. Okay. Nimm du die Steuer zuerst.
Ich nehme es mal hier in die Hang. Nein, eben, ja, gerade wollte ich sagen, ich schwinge mir das Cape um. Wir haben da ein bisschen von den Superhelden gehabt. Und es wird eine Diskussion nach sich ziehen, Leute, ihr werdet es nicht glauben, weil...
Uiuiui.
Nein, es war so gewesen, um die kleine Short Story hier noch zu revealen. Der Mephisto hat gesagt, er muss ihn gleich schauen, obwohl es nicht seine Favoriten Superheldenrollen bekleidet, nämlich der Superman der neu. Wie wir ja wissen, hat der James Gunn hier jetzt DC mit unter DC Cinematic Universe übernommen und startet mit dem Superman gerade aktuell in den Kinos neu durch. Und es sieht ja gar nicht so schlecht aus mit den Einschaltquoten und den Ergebnissen, zumindest in Amerika. Meinungen über diesen Film driften recht stark auseinander im Internet, überall auf Social Media. Also man merkt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten über den neuen Superman-Film. Hat ja dementsprechend schon viele Vorlagen gehabt und so. Und ja, der Mephisto hat gefunden, ich glaube, du musst nicht ins Kino, spart dir das Geld, geh nicht, ich warne dich und. Also er hat auch gesagt, in der Halbzeit wollte er eigentlich das Popcorn stehen lassen und hat gefunden, nein, es ging nicht, er hat nicht können connecten mit dem Film. Und dann habe ich gedacht, wenn er mir das sagt, soll ich mich echt gleich in das Kino wagen. Und ich habe es gewagt und bin alleine schauen, bin selber ins Kino, habe gedacht, spontan, okay, das muss ich mir gleich selber antun, weil eben die kontroverse Diskussion auch ein bisschen im Internet sind. Und jetzt kommt eben das, was ich finde, er ist gar nicht so schlecht. Es ist etwas, und das wird wahrscheinlich in den nächsten paar Folgen vielleicht noch einmal zum Thema. Ich habe das Gefühl, James Gunn hat da eine eigene Note dem Film verpasst. Ich finde noch nicht jetzt über drüber gut und so. Also das ist nicht «Hast du nicht gesehen» und auch von der Geschichte her, es ist ein Superman. Und es ist in diesem James Gunn-Feeling ein bisschen eingebettet, also auch sehr flapsig mit Comedy-Elementen und. Aber für mich hat das gar nicht mal so schlecht funktioniert. Und das hat mich erstaunt. Also ich bin mit niedrigen Erwartungen rein, habe gedacht, vielleicht bin ich da recht ernüchtert und so. Und einerseits geht ja etwas über zwei Stunden, zehn Minuten und so. Und ich bin unterhalten worden. Ich habe das auch nicht so ernst genommen. Also jetzt ich meine, es ist nicht ein Man of Steel oder so wie ein Henry Cavill oder so, wo alles ein bisschen eben darker und Zack Snyder-mässig und so. Es ist eher ein bisschen, auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber mit einem für mich noch guten und auch selbst in Berührung.
Also ja, das so, macht eigentlich der James Gunn nicht so ja, schlecht, oder? Das hat nein. Er nicht so schlecht gemacht, ja.
Und mit das Guardian
of the Galaxy hat er ja genau. Den Nerv ziemlich gut getroffen gehabt, genau.
Ja, und eben viele haben die Credits nicht mehr gegeben, oder auch ganze gute Online-Reviewer, die da relativ objektiv zuerst noch waren, oder respektive, es hat jeder seine Meinung, oder? Und ich habe jetzt gefunden, ich bin okay unterhalten worden. Und auch sogar Production Value, CGI-mässig hat er mich gedüngt. Und er ist sehr auch an Comics angelehnt. Das muss man auch sagen, für Comic-Fans da draussen, die halt die Superman-Lore ein bisschen kennen und so, ist ja auch der Krypto, wo jetzt der Hung vom Superman, also respektive der entlehnte Hung, der Krypto selber vorkommt und so Zeug. Also er hat sich dort an die Comic-Vorlagen recht stark gehalten und das muss man ihm auch fast ein bisschen zugute halten. Ob Figur Lex Luthor, der als Antagonist, der Hauptantagonist ist, gegen einen Superman, hat mich stabil gedacht, oder? Und dort, der David Cornsworth, der Superman spielt, spielt ihn stabil. Und auch der Nicholas Holt als Lex Luthor, sie haben einfach das, so das klassische Gut gegen Böse. Mm-hmm. Und der Superman ist halt wirklich einfach gut. Und kann man sagen, ja, es ist ein bisschen klischeehaft oder so. Aber ich glaube, im Zeitgeist passt es eigentlich auch wieder eine Antithese, weil ich bin auch ein bisschen, ich bin ein Fan von verschrobenen Homelanders und komischen Helden und ein bisschen weirde Sachen und du weißt eben mit Dark and Gritty und das Düstere, aber da braucht es nicht. Mir hat das gar nicht gefällt.
Aber mir, also weißt, mir spricht es überhaupt nicht an, also aus verschiedenen Gründen. Ich war nie Superman gewesen, habe eigentlich auch kaum etwas gesehen, aber genau auch der Look, also es spricht mich überhaupt nicht an. Wenn ich die Sachen schaue, mir regt auch schon der Hung auf, wenn ich es sehe. Ich weiß nicht warum, aber weiß irgendwie kann ich gar nichts davon anfangen und darum möchte ich eigentlich auch nicht schauen. Weißt du, irgendwie, wenn du nicht geguckt fühlst, oder, von einem Film, dann musst du noch nicht einfach den Film willens irgendwie schauen. Aber vielleicht, also weißt du, hast ja das schon manchmal auch angesprochen, oder? Es hat ja immer mit den Erwartungen zu tun, oder? Jetzt bist du mal mit einer tiefen Erwartung rein und bist irgendwie ein bisschen positiver überrascht gewesen, oder? Also du hast ja schon viel einfach den anderen Weg gehabt, oder? Wo du einfach mit riesigen Erwartungen in den Film bist reingegangen und dann haben die nicht einfach können erfüllt werden oder nur teilweise, oder? Dann bist du recht enttäuscht gewesen. Und das ist ja immer, also das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder? Das macht extrem viel aus, wie du den Film bewertest.
Absolut. Und du kannst eben auch voreingenommen natürlich ins Kino, oder? Wenn du, sagen wir mal, von all diesen Kritikern, blöd gesagt, schon ein bisschen geinfluenced bist von anderen, dann kannst du plötzlich auch etwas anderes anschauen, oder? Dann achtest du dir viel mehr auf das Defizit vom Film, das, was er nicht gibt. Und ich muss auch sagen, es kommt doch ein bisschen aus meiner Kindheit, das ganze Superhelden-Zeug, oder? Ich hatte schon Comics als Kind gehabt und ich hatte schon einen Superman-Comic als Kind gehabt. Also ich bin dort auch ein bisschen, wie blöd gesagt, aufgewachsen
mit dem. Das haben wir schon dort nicht angesprochen, der Superman, voilà. Ich weiss nicht, warum, oder?
Genau, und das spüre ich darum. Und das spürt man wahrscheinlich auch bei den Fans oder die ihn cool finden oder nicht. Klar gibt es auch hier Comic-Fans, die ihn kritisieren, aber ich glaube, wenn man aber gerade so die DNA von diesen Superhelden halt ein bisschen Kindheit mitgenommen hat, sage ich jetzt mal, ist das so ein Evergreen. Und der, wie es funktioniert, ich bin auch ein Marvel-Kritiker, ich habe das hier schon mehrfach geäussert, auch, dass sie es auch schon verhunzt haben, miese Drehbücher, schlechtes Zeug und so. Und hier muss ich einfach sagen, es ist okay. Ich will es hier nicht übertreiben und sagen, es ist ein Film, wo man noch nie gesehen hat und es ist wieder... Es ist wieder ein Superheldenfilm, aber es ist einfach stabil. Es ist gut produziert. So will ich es eigentlich vermarkten, oder? Und darum bin ich dort auf guten 3, wenn nicht sogar 3,5 Supercapes. Aber wie gesagt, das ist eine stark krasse, polarisierende Ansicht, wie man zu dem Thema Superman, sage ich jetzt mal, steht.
Ja, ja. Aber darum gehen ich ja die Meinungen wahrscheinlich auch so riesig auseinander.
Genau, absolut. Ich verstehe das so.
Bei den Kritikern, aber auch bei den Fans. Und, ja.
Ja.
Aber ja, am besten führst du eben mit dem Mephisto nochmal die Diskussion. das ist auf jeden Fall gut. Oder spätestens, glaube ich, vielleicht Ende Jahr, wenn der über Tops und Flops geredet wird, ja, kommt es dann vielleicht am einen oder anderen von Ort nochmal vor, wo man zusammen kann da diskutieren.
Yes.
Yes. Ja, also, aber dann nehme ich jetzt definitiv die Steuer an mir.
Wörtlich, und du gibst Gas, habe ich gehört.
Ja, genau, du hast wunderbar die Überleitung vorhin gemacht. Und zwar bin ich F1, also der Formel 1 Film, schauen. Und ja, ich bin da also positiv überrascht gewesen. Ich kann es schon vorwegnehmen. Und zwar, also ich schaue Formel 1, jetzt nicht immer jedes Rennen, aber also weiss, um was es geht. Ich habe auch die Serie Drive to Survive gesehen auf Netflix, die ja dem ganzen Formel 1-Zirkus recht Aufschwung hat gegeben in den letzten Jahren, insbesondere auch in Amerika. Und darum ist sie ja jetzt erstaunlich, oder? Die Serie hat eigentlich Netflix gemacht und der Film ist ja jetzt von Apple. Ja, dass das nicht irgendwie jetzt, sie haben sich das geschnappt, die Lizenz, weil Formel 1 hat das abgegeben, die steht da voll dahinter. Und nämlich haben da auch die Macher, also der Joseph Kosinski, hat die Regie geführt und er hat da Top Gun Maverick gemacht. Also er weiss, wie man mit Cockpits und Geschwindigkeit umgeht. Der Lewis Hamilton hat er auch an Bord geholt, wo ihm, also als Produzent, aber eben auch als Berater, ist dabei gewesen, dass dir das auch gut kommt. Und ja, in der Hauptrolle ist Brad Pitt. Ich erzähle vielleicht schnell, um was es geht. Er war so früher mal ein Talent in der Formel 1. Und ihm hat man so gesagt, er sei der nächste Weltmeister. Und hat aber einen schweren Unfall gehabt. Und ist aus der Formel 1 raus. Und jetzt heute tingelt er von Rennen zu Rennen irgendwo. Irgendein Autorennen. Hauptsache er fährt irgendwo das Rennen. Mhm. Und plötzlich steht dann der Javier Bardem vor ihm. Und er ist Besitzer von einem Rennstall und der Chef. Und die sind aber grottenschlecht. Und er ist früher mit ihm gefahren und sagt, hey, wir müssen unbedingt Punkte haben und einen Sieg einfahren, weil sonst ist Ende Saison, wird unser Team eingehen. Und ich brauche dich, Brad Pitt alias Sonny Hayes, und du musst mir helfen. Und er geht dann in das Team rein und dort ist noch so ein junger, aufstrebender Fahrer, der Joshua Pierce, gespielt von Damson Idris. Und ja, die müssen dann dort den Rennstall irgendwie vorwärts bringen, haben aber noch nie irgendwie einen Punkt gemacht in einem Rennen innen. Und nachher startet eigentlich so, ja, das ganze Abenteuer. Und weißt du, die Story ist ja hier, also wenn ihr jetzt das erzählen, oder? Das ist ja jetzt nichts Neues. Und es geht auch altbekannt, sage ich jetzt mal, weiter, ohne es jetzt da irgendwie zu viel verraten. Aber es passt irgendwie, weißt du, so wie du vorhin auch beim Superman hast gesagt, es muss nicht immer weiss nicht was sein.
Mhm.
Irgendwie weißt du, dass es funktioniert und das ist hier wieder eigentlich genau so, oder? Also du nimmst irgendeine Story, die zwar nicht neu ist, aber weißt du, schön, da die, ich sage mal, so ein bisschen die Heldenreise, die verschiedenen Akten mit Auf und Ab irgendwie hat in der Dramaturgie. Und das funktioniert halt, oder? Nach wie vor.
Was ich noch spannend finde, genau, es brennt mir ein bisschen unter den Nägeln. Also, einfach der Look and Feel, oder? Weil dort habe ich ja immer bei so Rennfilmen, ich bin ja da auch in der Autobranche mal tätig gewesen, als Autoelektriker, und da bin ich auch ein bisschen mit Leuten, die so Rennsportfans waren, immer wieder zu tun gehabt mit Leuten. Und es ist noch interessant, weil eben bei vielen Filmen, muss man sagen, geht ja immer ein bisschen die Liebe ab. Eben, wie du sagst, manchmal bringen sie es nicht so authentisch her, oder auch vom Look and Feel, mit Rennsequenzen, wie sie das gefilmt haben, also ein bisschen für eben Rennsportfans, oder? Und wie du jetzt gerade so ein bisschen lässt durchschimmern, wenn sie ja beraten wurden, eben gerade von einem Hamilton, der ja den Zirkus kennt, Formel 1 und so, aber auch von den Kameras eben, oder? Also du hast ja auch, glaube ich, das Production Value gesehen, man glaubt im Film ja auch an, also dass wirklich die Rennsequenzen auch gut filmisch umgesetzt werden, in also Kamera.
Ist, ja, Also es ist wahnsinnig gut gemacht. Wirklich extrem gut. Also es fängt ja schon an beim haptischen Trailer. Die schauen ja immer Trailers, oder?
Ja.
Und mit, genau, und das ist, ja, der Trailer geschaut im Fall, nur wegen dem.
Oh. Ah, okay.
Wenn du ein iPhone hast, dann kannst du auf Apple TV den Trailer schauen. Und nachher tut das iPhone vibrieren, wenn der Motor angeht, vibriert das Handy.
Okay.
Genau so, wie eben im Trailer, dass der passend ist, dass der wirklich, ich sage jetzt mal, ein kleines Gefühl hast. Du hockst selber in diesem Cockpit drin.
Ja.
Und, aber es geht dann wirklich eigentlich weiter. Also es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Die haben enorm viele Kameras haben sie angebracht, überall im Auto und um das Auto. Aber einfach auch die Rennsequenzen, weißt du, mit den anderen Teams. Sie sind ja eigentlich auch mit dem ganzen Formel-1-Zirkus weitergereist und haben dort die Aufnahmen gemacht. Also meistens irgendwie Trainings, vor einem Rennen oder nach einem Rennen und auch mit also all diesen Formel-1-Stars, die kommen auch irgendwie auch mal kurz vor, aber sie sind eben auch auf der Piste gewesen, also sie haben ein Auto umgebaut, ist ein fiktives Team, das da mitspielt und das haben sie dann einfach auch alles gedreht, oder? Also mit diesen Rennsequenzen sind sie wirklich mitgefahren, sie sind auch an Siegerehrungen aufgegangen und haben dort auch mit den Fans, oder? Wo ja dort sind in den Trainings und ja, so, die kommen dann einfach auch alles vor. Also es ist eben nicht CGI oder wenig, sage ich jetzt mal, und eben echte Aufnahmen und oder Brad Pitt hat sich wirklich in ein Auto hineingesetzt, du bist rumgefahren und das siehst du dann auch, oder, wenn du sie Held siehst und wie er sich bewegt und siehst einfach das und du merkst, das ist echt, oder, dass er jetzt hier Gegenwind hat und ja, mit ein paar G in die Kurve hineingeht und den Kopf muss haben, oder, weil er das wirklich hat müssen machen und darum kommt das so gut rüber. Und jetzt aber für also, dann kommt, ist das alles so ein bisschen hochglanz, aber das passt ja auch, weißt du, zur Formel 1, oder? Passt das eigentlich sehr gut rein. Und jetzt aber zum Zurückgehen, habe ich gefunden, sie haben ja die gute Mischung getroffen, weißt du, wie sie mit den Charakteren, mit den Geschichten umgehen, mit diesen Figuren. Also, der Brad Pitt, oder, ist so einer, der ist eben, der ist so ein bisschen mit allen Wasser gewaschen und irgendwie im normalen Fall würdest du auch ihn irgendwie hassen, wenn du ihn als Sportler jetzt irgendwie hast, oder? Weil er fies ist zu allen und irgendwie so ein bisschen der Crashfahrer, weißt du, zu den anderen so ein bisschen keine Rücksicht nimmt, aber mit seinem Charme und alles, was halt Brad Pitt auch hat, bringt er einfach das ja wahnsinnig gut über und sie harmonieren einfach auch miteinander wahnsinnig gut, oder? Also,
ja.
Der Javier Bardem als Teammanager. Und er, möchte ich noch erwähnen, ist Kerry Condon, wo Kate McKenna spielt. Und sie ist eigentlich wie die Renningenieurin. Und das gibt es eben eigentlich auch nicht in der Formel 1. Also es gibt keine Frau, die Renningenieurin ist, oder? Und das spielen sie bewusst auch.
Die Karte, genau.
Karte ist übrigens ein gutes Stichwort, aber mehr verrate ich dir auch nicht. Und wenn der Film dann sieht, merkt ihr es. Und dort harmonieren sie eigentlich auch wahnsinnig gut. Einfach die vier Figuren, wovon, muss ich sagen, der Damson Idris geht ein bisschen unter in dem sehr guten Cast, halt mit dem Brad Pitt und dem Javier Bardem da mitzuhaben, ist schwierig, oder?
Ja.
Aber ich muss sagen, weißt du, einfach auch die Balance finde ich gut, oder? Zwischen Rennsequenzen und eben die Geschichte und den Charakteren. Ja. Weißt du, auch wie die werden ja wirklich schön super aufgebaut und erzählt und so. Also das ist eigentlich sehr gut. Es gibt noch so ein bisschen eine Bösewicht-Side-Story, die so ein bisschen konstruiert ist, was meiner Meinung nach eigentlich nicht braucht. Das ist ein bisschen schade. Aber ja. Und der Film geht 156 Minuten. Also einen Boxenstopp brauchst du fast zu schinnen. für mal Pause zu machen. Es geht lang. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, die es wird mir auch so ein bisschen vorgehauen, weißt du, es ist so ein bisschen, man kann dem ein bisschen als einen langen Werbespot sagen, und die Kritik kommt ein bisschen über. Weißt du, du siehst natürlich alle Sponsoren immer eingeblendet, oder Produktplacement ist überall, oder? Aber das ist halt Formel 1, oder? Und das hat mich wie nicht so gestört, jetzt in dem Sinn, oder? Weil dort eben die Sponsoren überall und allmächtig sind, oder?
Ja.
Und darum passt es eigentlich auch gut wie Inhalt, oder?
Ja, aber das ist ja immer das, was ich denke, weißt, wenn du ein Abbild von Rennsport springen, in welcher Version jetzt auch immer, sei das jetzt so Formel 1, dann sollte es eben gleich den authentischen Charakter ein bisschen vermitteln. Und das sagst du ja gerade hier mit dem Statement, oder? Dass sie eigentlich in der Produktion drauf geschaut haben, trotzdem, dass es jetzt filmisch und nicht dokumentarisch ist, mit Superstars aus Hollywood, dass es gleich nahbar ist für jemanden, der jetzt wie du auch wieder Formel 1, ich habe das früher auch natürlich verfolgt, ein bisschen weit, bin ein bisschen ausgestiegen mal. Aber ich muss auch sagen, oder, das schafft eine Atmosphäre. Oder? Das ist gerade auch für Leute, die Rennsport gerne haben, die das auch verfolgen und jetzt das mal auf filmischer Ebene sehen, eventuell sogar in einem riesen IMAX, whatever. Und das sorgt dann für die Rennsport-Atmosphäre. Und das ist recht wichtig, wie du hast gesagt. Ja. Oder auch die Kerne authentisch und nicht nur CGI-Gedrösel à la Fast and Furious. Eine kleine Seite hat.
Yes.
Oder dass man einfach Kerne animiert hat und schlecht animiert und so, sondern authentisch Gefährt nimmt, reelle Auto, reelle Rennfahrer, die Auto auch professionell kann bewegen und so. Natürlich dann mit Schauspielern, die man ergänzt, eben auch wieder im Cockpit und. Aber dass das eine Atmosphäre hat und einen Stil, also Style würde ich auch sagen, oder? Weil das Ganze einfach auch ein bisschen für Fans ist. Im Rennsport, also wenn man jetzt gerade eben so related und
du, und ja, darum ich kann es auch, also weißt, also du kannst schon, also ich sage, wenn du Formel 1 ein bisschen verfolgst, macht es ein bisschen mehr Spass, den Film zu schauen, aber wenn du jetzt gar nichts mit dem, weißt du, irgendwie das nicht schaust, kannst du gleich auch gehen, also es ist gleich auch eine gute Geschichte.
Ja.
Es wird hier, zum Teil werden die Fachbegriffe sogar erklärt, oder? Manchmal sagst du als Formel 1-Fan, ja, okay, so, aber ja, ist ja klar, oder? Jemand, der nicht weiss, was ein DRS ist, das musst du halt erklären, oder? Und das machen sie auch, oder? Und ja, darum, also ja, von mir eine Empfehlung für den Film, und ich gebe ihm ja, 4 Rädchen.
Wow.
So viel, wie es auch braucht, für da rumzufahren, oder?
Vorwärts kommen. Nein, das ist cool. Also eben, das stimmt mir jetzt gerade positiv, weil, wie gesagt, ich habe viele Rennauto-Filme gesehen auf verschiedenen Ebenen und habe immer gefunden, oder wie gesagt, zum Teil sehr schlecht produziert. Und ich glaube, ich muss dort echt mal so ein Auge drauf werfen, mal schauen. Ich tue mir den mal noch reinziehen, mal das ist jetzt ein positives
Beispiel. Ja, und vielleicht gleichwohl auch, wenn du noch kannst, oder? Er läuft noch im Kino. Ich glaube, die IMAX-Leinwand hat er verlassen, aber nebendran kannst du noch schauen. Und ja, er macht schon auch noch ein bisschen mehr Spass im Kino, als der vielleicht daheim.
Klar.
Auf einem kleineren Fernsehen, genau. Ja. Also auch draussen, wenn ihr noch Zeit habt und könnt, auch wenn schön Sommer ist, aber der Kinosaal ist aber noch ein bisschen klimatisiert, dann geht doch der noch schauen.
Ja, ein Shoutout an F1 von Moski, hä?
Jawohl! Dann gebe ich dir!
Ja, ich bin da in ein anderes Gefilde, nämlich ins Action-Genre mal noch abgetaucht. Das ist schon ein Weile her, aber ich bringe jetzt da gleich noch eins auf das Parkett. Wortwörtlich nämlich ist das Ballerina aus dem John Wick-Universum. Ja, es ist ein Spin-off, das sie gedreht haben. Ballerina, die angelehnt ist an eine Geschichte, die da entstanden ist von Eve. Und die Eve wird dann verkörpert von Ana de Armas, wo man auch schon in gewissen anderen Rollen hat gesehen, nebst Bond und so. Die Ana de Armas ist, kann man so sagen, eine attraktive Frau. Was aber dann auch gerade wiederum zu der nächsten Kritik ein bisschen führt, weil dort scheint es ein bisschen zu sein, es ist ein bisschen mehr Look over Substance, muss man sagen, bei ihr. Und da bin ich leider ein bisschen gerade direkt eigentlich, weil einerseits der Plot ist ein bisschen gegeben, sie wird ausgebildet als Assassine, von der berüchtigten Ruska Roma, so wie der John Wick selber. Es gibt dort auch gewisse Überschneidungen im Plot. Also es ist auch kein Geheimnis, dass der John Wick, respektive eben gespielt von Keanu Reeves, dort in diesem Spin-off auftaucht und so. Und gerade dort, in diesen Sequenzen, wo das passiert, das kann man auch so revealen, sieht man eben auch den Unterschied. Also nicht nur physiognomisch vom Keanu Reeves, weil er sich das schon seit jeher gewöhnt ist, mehr auf Stunts und so koordiniert zu sein, sondern auch schauspielerisch. Also auch die Wirkung, die er erzielt. Oder? Und ich finde Ana de Armas nicht grundsätzlich eine schlechte Schauspielerin, einfach in so einer, sage ich jetzt mal, so einer Action-Vendetta-Rolle, finde ich, passt sie nicht ganz castingmässig. Sie tut das schon so begründen, aber ja, sie muss ein bisschen fein sein in den Aktionen und sie nimmt sich ja da jenste Hilfsmittel. Man sieht da gewisse Szenen, wo sie sich Schläfe packt und sie verdrescht und so. Also auch Brutal und Violence ist relativ hoch. Also man kann zumindest mit einem John Wick, wenn nicht zum Teil noch drüber. Also er ist recht blutig und brutal in gewissen Sequenzen. Aber das allein längt dann nicht, kann man so sagen. Also für mich hat eben, fällt er dort schon ab von dieser John Wick-Reihe, die ich ja hoch gelobt habe. Ich bin auch Action-Kino-Fan, gerade auch, was das Ganze mit der Kampfchoreografie angeht. Aber hier driftet das ein bisschen ab, weil man eben dort findet, ich selber kann nicht so mit der Ana de Armas relaten in dieser Action-Rolle. Es hat auch ein paar Sequenzen, die nice gemacht sind, rein vom Look. Aber schlussendlich geht es für mich nicht ganz auf. Und dort muss ich sagen, empfehle ich jedem, der im John Wick-Universum ist, sich an John Wick original zu halten. Und das Spin-off hier, wenn man es dann unbedingt sehen will, okay. Aber es ist eher ein mittelmässiger Actionfilm, muss man so sagen. Also,
ja, du sagen, bestätigst es mehr aus, was, ja, so, was ich irgendwie, oder wo meine Erwartung wäre, für ihn zu gehen. Also, ja. Darum kann ich noch nicht schauen. Also erstens, weil ja die irgendwie finden, John Wick-Story oder Welt ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen ausgelutscht. Oder jetzt wollte man da noch so eine Side-Story aufziehen. Mit dem habe ich schon mal ein bisschen Bedenken gehabt. Und ich bin eben auch nicht so Fan von der Ana de Armas. Ja, in den Filmen habe ich einfach manchmal das Gefühl, ja, also es ist sehr, sehr brutal formuliert, aber sie zeigt immer ein bisschen viel Dekolleté und nebendran ist der auch nicht so viel, weißt du, so ein bisschen also schauspielmässig. Und ja, da weiß ich auch nicht. Also auch im James Bond oder die ganze Szene, wo sie dort mitspielt, die hätte einfach können streichen, weil sie hat auch nichts zum Plot irgendwie beiträgt, oder? Es ist einfach irgendwie nur darum gegangen, dass Ana de Armas dort ein bisschen vorkommt, sag ich jetzt mal, oder? Und ja, so gesehen ist jetzt eigentlich hier bei Ballerino eben. Ja, oder ist meine Erwartung, wenn ich von diesem Film war und du bestätigst jetzt so ein bisschen.
Ja, ja. Weil, also man muss auch sagen, vielleicht ist sie dort auch die falschen Rollen geschlüpft, blöd gesagt, die ihr nicht gerecht werden. Er hat es rein schauspielerisch gesehen, oder? Dass man sie einfach also als Beauty ein bisschen verkauft, als Aufhänger, sage ich jetzt böse, oder? Weil man mit ihrem Äußeren auch spielen kann. Aber dann eigentlich die Regie und das Drehbuch ihr auch nicht viel hergibt, sage ich jetzt in den Rollen, die sie bekleidet. Das muss man ja auch immer ein bisschen kritisch sehen, was Hollywood wem wie castet und so.
Absolut, ja.
Und da kann so sein, dass jemand falsch castet wird für die falschen Rollen. Das möchte ich hier sicher auch noch festhalten. Bei ihr weiss ich es nicht genau. Und was einfach eben auffällt, ist natürlich, dass der Chad Stahelski, der ja für John Wick-Reihe hauptsächlich verantwortlich ist, war, ihre Regie, ihre Ausführung, auch als Stuntman und Stunt-Coordinator, muss man so sagen, gefällt hat. Oder? Also man merkt hier, der Plot von Ballerina ist echt schwach und wirkt so ein bisschen scripted. Man merkt so, man ist hier so in
der... Und der Plot von John Wick ist ja auch schwach, also seien wir mal ehrlich, oder?
Ja, aber er kommt einfach anders daher. Er nimmt sich, glaube ich, einfach...
Ja, genau.
Einfach das Charisma, das ich erwähnt habe, oder jetzt gerade vor Hauptrolle von John Wick selber, respektive von Keanu, ist einfach viel cooler. Die Coolness, die Tightness, das, was man ihm abgewinnt in dieser Rolle, das fehlt komplett. Oder? Und darum kann man die John Wick-Welt nicht so einfach kopieren, weil er ist einfach der Protagonist, der das ausmacht. Und wie du sagst, das funktioniert, das Universum nebendran, eigentlich schlecht. Und darum sollte man die Auskopplungen von diesem Universum eigentlich flach behalten, wenn nicht sein lassen. Oder? Und man kann es auch mal sein, jetzt der 5., 6. und 7. Teil zu machen, whatever, weil das Universum ist immer nur so gut, wie man es nicht auch übertreibt, oder? Das haben wir ja hier auch immer wieder bei Luke mal erwähnt. Ja, manchmal tut man es einfach aussuchen und dann verliert es die Energie. Und John Wick-Reihe ist sehr stabil geblieben, oder? Muss man jetzt auch sagen. Fing ich, gibt es rein vom Action-Kino-Aspekt her, nicht plotmässig. Ich rede jetzt einfach von Stunts, von Koordinationen, von Action-Kino. Und das hat man in Hollywood hat man also viel gemisst, oder gute Action-Sequenzen. Und der Chad Stahelski ist ja hier einer, der das wirklich optisch zumindest und auch akustisch und whatever, oder auch mit der Kamera völlig krass kann festhalten, oder? Das muss man so sagen. Dort, das versteht er. Action ich noch kann er. Ballerina, ein Misshit, finde ich. Ich gebe da knappe 2,5 Ballerina-Schüle. Also bedingt schaubar, oder? Einfach für alle Leute, die hohe Erwartungen an Actionfilm haben, da könnt ihr nicht bedingt geben, sage ich mal so. Müsst ihr nicht gesehen haben. Genau.
Ja, du, weißt, wir können gleich weitergehen. Ich nehme es gleich als Überleitung, weil ich muss da gar nicht lang drum herumreden. Ich kann dem auch nichts abgewinnen, wo ich das nächste geschaut habe. Du kannst froh sein, hast dich schon draus gezogen.
Ich spüre es.
Und es war eigentlich die grösste Netflix-Serie gewesen, oder immer noch, glaube ich. Und sie hat es einfach gescheiter nach der Season 1 sein. Und ich begreife es. Und sie ist so gut abgeschlossen. Mm-hmm. Und ich rede von Squid Game. Mm-hmm. Und jetzt mal haben sie ja Season 2 und 3 gemacht, wovon es einfach ja wie zusammengehört, oder? Also schon das hat mich extrem gestört, dass einfach in der Season 2 wird einfach in der Hälfte also einfach abgebrochen. Und es ist nicht, es hat keinen Schluss, es hat nichts. Es ist einfach zmitzt in der Serie, zmitzt in der Szene noch fast, ist einfach abgebrochen. Mhm. Und dann musst du ein paar Monate warten, bis es ist weitergegangen mit der, dann sagen sie dem noch Season 3, sondern nein, es geht einfach weiter. Oder? Mhm. Und das verstehe ich schon, also diesen Entscheid verstehe ich schon mal überhaupt nicht. Weil sie hätten ja, weißt du, wenn sie die Leute wollen, bei der Stange behalten, bei Netflix, der tut doch nicht alles miteinander immer releasen, oder? Also sie haben jetzt wieder ja in Season 3 einfach alle Folgen ja aufs Mal rausgehauen. Also sie hätte ja gut einfach können, das 2 oder 3 einfach jede Woche, weißt du, irgendwie bringen eine Folge. Ich glaube, dann wären wir vom Zeitrahmen wahrscheinlich wieder am gleichen Ort. Und einfach die Geschichte, die sie hier, und ich rede jetzt für 2 und 3 immer zusammen, weil es halt einfach auch zusammen gehört, ist halt einfach fast wieder die gleiche wie in Season 1, oder? Also sie gehen wieder in die Spiele rein, es sind die gleichen Spiele zum Teil, oder? Also wo du schon hast gesehen, weißt du, das ist ja immer auch so ein bisschen so Ding gewesen, was kommt wieder
Repeat, für ein Spiel. Was ist die Überraschung, genau.
Ja. So, und ein paar sind gleich, ein paar sind neu, aber schon eben irgendwie, da fragst du schon mal, ja, aber das habe ich ja irgendwie schon gesehen, oder? Dann machen sie immer die Abstimmung, ob sie weiterfahren oder nicht. Und das geht immer ewig. Aber du weißt ja es geht weiter, sonst wäre ja die Serie fertig, oder? Mhm. Also, weißt du, irgendwie.
Also, ich spüre da bei dir jetzt gerade so eingeschwungen, es geht so ein bisschen in Nonsens, wenn man es jetzt gerade so sehr kritisch.
Also, es ist eigentlich wie ein bisschen mehr wie eine Wiederholung vom Eis, weißt du, wo sie einfach jetzt irgendwie noch so ein bisschen haben wollen. Ja, drum herum spinnen. Es hat, es gibt näher so eine Aussen-Story, wo der Polizist oder einer, der dort mitgespielt hat, siehst du, weißt schon gar nicht mehr, wie die heissen alle, versucht herauszufinden, auf welcher Insel das jetzt das Spiel stattfindet, dass er die irgendwie könnte aufhalten. Aber sonst ist es eigentlich quasi wie 1:1 so wirklich das Gleiche. Es ist, nach wie vor auf höherem Level produziert, oder?
Mhm.
Das ist alles gut. Der Schauspieler, muss ich sagen, allen voran, der Wing Chun Ye, wo die Hauptrolle spielt, oder der eigentlich schon im Ace die Hauptrolle gespielt hat, der macht das solid und gut, oder? Ihnen kannst du überhaupt nichts vorwerfen, aber es ist einfach völlig unnötig, diese Serie zu machen. Und mehr muss ich gar nicht sagen. Also, oder möchte ich auch nicht darüber reden.
Ja. Ja, weil bei mir hat das einfach ein bisschen etwas ausgelöst. Oder die ganze Geschichte um Squid Games hat bei mir einfach nach... Ich bin sehr angetan von der ersten Season, habe das auch frech gefunden, sozialkritisch gut, hinterfragend, Gesellschaftsfragen. Das hat gewirkt, das war solid produziert gewesen. Und wir haben das hier bei Luke mal auch immer wieder erwähnt, dass das abgegangen ist und sie jetzt eigentlich die Franchise einfach vermarktet, oder Netflix und das drumherum. Also, es ist noch Zufall, dass ich in den Ferien in einem Schlagzeugladen bin ich auf eine Kellogg's-Pass, also auf eine Food-Packung gestossen mit Squid Games Sujet und Cookies, die sie haben vermarktet in diesem Laden. Und es ist einfach ein Brand geworden, oder? Und mein Sohn sagt sogar, und der ist ja relativ jung mit 11, hey, weisst du, bei Squid Games dies, das. Also er hat es natürlich nicht gesehen, nicht dürfen schauen, er schaut es auch nicht. Es ist brutal, oder? Aber sie vermarkten das auch an Kinder, oder? Eben gerade, wenn man Cookies macht, auch gerade, wenn man es in andere Spiele implementiert.
Es ist so hier, also extrem brutal, oder? Es ist auch blutig und... Und weißt, also sie spielen das natürlich ja, oder die Gesellschaftskritik, die drinnen steht, oder so die Gier nach dem Geld, obwohl sie ja eigentlich arm sind. Und weißt, gibt es eben Teile, die dann gierig sind und immer mehr wollen. Aber bis jetzt eigentlich nichts hatten, oder? Und jetzt halt, ich sage es halt schon mit einer Million irgendwie, könntest du zufrieden sein, aber nein, sie wollen dann noch mehr, oder? Also, das wird auch immer gespielt, dann gibt es noch so ein bisschen so Familiendrama, Zeugs und Sachen, aber das hast du alles schon im Eis drin gehabt und besser, oder? Respektive auch mit denen, das ist ja, wie der Zeiss hat gesagt, das ist also so kein Spoiler, oder? Auch mit denen ganz Reichen, oder? Von der Gesellschaftsschicht her, die ja sich, ja, das finanzieren, oder sich ja dann auch amüsieren, oder? Ab diesen Spielen. Und, das ist ja so ein bisschen der, ja, der Clou gewesen, oder? Von der Season 1, oder? Dass man auf das hat rauswollen, mehr irgendwie am Schluss. Und, ja, wenn du das mal weisst, oder? Ja, dann musst du eben das ja gar nicht machen. Darum kommt man schließlich ab. Squid Game ist ja jetzt so abgeschlossen. Also es wird...
dicker Strich drunter.
Ja, aber sie wollen ja nicht weiterfahren. Aber ja, wer weiss. Und darum gehen wir doch gescheiter weiter. Auch in Anbetracht von der Zeit. Weil jetzt haben wir ja etwas noch gemeinsam gesehen. Und
auf das
haben wir doch dann auch noch
absolut
reden, wo... Aber ja, ohne Fortsetzung ist, oder? Und jetzt kommt es raus, ob wir die Fortsetzung gut gefunden haben oder nicht. Nicht ganz. 28 Jahre haben wir müssen warten auf den dritten Teil.
Ja, es ist eigentlich wahnsinnig, oder? Wenn man sieht, dass eben da 28 Years Later, respektive der Weeks Later, ist 2007 erschienen. Und es ist eigentlich schon wahnsinnig, wie lange dass sie sich da haben Zeit gelassen haben, mit dieser Fortsetzung ins Kino zu bringen. Und ich glaube, der Trailer ist für mich dann schon mal vielversprechend gewesen. Regie führt ja hier der Danny Boyle. Und das Drehbuch ist niemand geringer als der Alex Garland zuständig gewesen. Und die zwei versprechen doch auch einiges, wie wir ja schon in der Vergangenheit über die zwei haben geredet. Der Danny Boyle ist natürlich gewissermaßen auch eine Ikone in gewissen Filmschaffungen natürlich, legendär.
Wo aber ja schon das Eis hat gemacht, oder? 20
genau.
Days later. Und Weeks hat er nicht gemacht. Genau,
ja.
Und jetzt ist wieder drin.
Genau. Und eben bekannt natürlich auch durch super Umsetzung Trainspotting, nicht zu vergessen, legendärer Film, ganz in einem anderen Milieu. Aber hier bei 28 Years Later werden wir ja schon in die, ja, ich sage jetzt mal, Überlebenskampf gerade direkt eigentlich frontal rein katapultiert, oder? Weil ja, es geht ja dort auch vom Plot her wieder weiter, in dem Sinn die Dystopie rund um England, wo isoliert ist und der Virus wütet, wo alle zu Zombies mutiert sind und so und sich dort unter Palisaden sich verschanzen, Gesellschaft, eine alternative Gesellschaft, ein bisschen abkapselt und so und eine Siedlung bildet, wird man dort mitgenommen und in der Hauptrolle ist ja einerseits der Aaron Taylor Johnson, der da einen Vater spielt, der Jamie, wo dann mit seiner Familie, respektive auch seiner Frau und seinem Sohn in dieser Siedlung daheim sind. Und der Sohn, finde ich, ist auch verkörpert vom Alfie Williams, nämlich der Spike, finde ich, extrem gut gespielt. Ich weiß nicht, wie dir das ist gegangen. Ich hatte das von Anfang an gerade das Gefühl gehabt, der junge Schauspieler, der Alfie Williams, spielt das wirklich wahnsinnig toll. Also, wie der Bub eigentlich den Überlebenskampf ja nennen, weil er ja der aus dieser Siedlung rausgeht, auch unbeobachtet, in die Dystopie, wo die Zombies eigentlich rumlaufen. Also, und auch Kamerafahrt. Also, er ist auf sehr vielen Ebenen, gerade zu Anfang hat mich der Film recht reingerissen, atmosphärisch. Einerseits eben Kamera, es ist recht körnig und verschroben, recht hektisch dreht und die Akustik überrascht einem. Also, mir hat er eigentlich am Anfang recht starke Band gezogen. Ich weiß nicht, wie ist es dir gegangen?
Mal, ich eigentlich auch. Also, muss ich schon sagen, also das kann er halt, Danny Boyle, oder die Atmosphäre zu bilden. Und er hat ja schon so ein bisschen seinen Stil, oder, den er da überbringt. Also eben die Kamera, oder Schnitt, verwackelt. Weisst gar nicht irgendwie, wo schauen. Aber du bist voll in dieser Hektik innen. Und was ich aber hier sehr schön näher gefunden ist, dass er eben auch die ruhigen Momente hat. Oder? Und so ein bisschen die Mischung hat es eigentlich auch ausgemacht und gut gemacht für mich, muss ich sagen. Also.
Ja, also völlig, da gebe ich dir recht. Oder? Er kann dann wirklich von diesem Überlebenskampf, eben gerade wenn so Sequenzen kommen, wo sie verfolgt werden von diesen zombieartigen oder Super-Zombie-Wesen. Und man sagt immer, ja, Zombie-Filme sind ein bisschen abgedroschen, weil die Thematik hat man und so. Aber das Look and Feel ist hier wirklich unique. Also eine ganz eigene Handschrift, oder? Auch die Spannungsbögen, die sie aufbauen in diesem Überlebenskampf, wo eben nennen, der Alfie oder Jamie, also der Vater oder Sohn, nennen, in diesem Outback, wo man kann sagen, auf dieser Insel, auf der britischen, nennen eben das Ganze, die Sicherheit verlassen und so, dass man merkt, hey, da geht es wirklich zur Sache, um zu überleben, oder? Und das ist für
mich... Ja, die Gefahr, oder? Die Gefahr, ja. Zeigt. Da bist du als Zuschauer bist du da voll dabei, oder? Also das muss man schon sehen, auch mit, weißt du, der Sound und alles eben macht es dann aus, oder?
Genau.
Und das ist schon sehr, sehr speziell, wo man nicht so sieht, eben wie du sagst, mit diesen Schnitten, mit diesen eben verwackelten Kamera. Weißt, aber auch die Bildkamera ist ja manchmal nicht nur bei der Person, oder? Es ist so Schnitt, aber für verschiedene, weißt, es zeigt in alle Himmelsrichtungen quasi, oder?
Genau,
Boden, und dann in Himmel, und dann ein Baum, ja. Und wieder die Person, und das alles so ganz, ganz schnell hintereinander. Also, wenn ihr das nicht möcht verleiden, es kommt doch überall, weißt, es kommt doch immer die Werbung, auch mit Games oder so, ja. Und Strobo und Zeugs und so, das ist natürlich hier, ja, en masse, aber eben nicht nur, oder? Also, er fängt wieder so ein bisschen aus dem raus, die Mischung ist wirklich gut gewählt, ja.
Und dort auch noch so ein Stilmittel, das er ja einsetzt, in gewissen Sequenzen, sind auch mit ein bisschen viel Bogen unterwegs, dann geht er da mal so in Slow Motion rein, aber auch das wieder gekonnt und sehr dosiert und, glaube auch pointiert, also auch in richtigen Momenten, wo er das auch vorholt, also wenn sie da viel abschießen, einen Breichen von diesen Infizierten.
Hat nicht wie andere Regisseure, die alles immer in Slow Motion
drehen. Lieber Gruß an Zack Snyder, geht hier raus. Ein kleiner Seitenhieb. Naja, lassen wir jetzt. Rebel Moon, wir lösen. Moski.
Ja, ich schaue dann den Director's Cut noch von 20 Nein. Years Later. Nein.
Nicht vom Rebel Moon nochmal.
Nein.
Schon durch. Nein.
Die 5 Stunden mache ich mir nicht mehr.
In Slow Motion.
Oh, nein. Ja, und du weißt, vor Geschichte finde ich gut, oder? Ja, bei der Zombie-Geschichte, oder? Also das, in der ganzen Reihe von diesen 28 Trilogie, das, weisst, man geht nicht darauf ein, quasi, wie die Welt wieder rückgängig machen, oder mit diesen Zombies. Und weisst, so ein bisschen, das Globale, das findet nicht statt, sondern man geht auf Personen, auf einzelne kleine Geschichten, und die wird dann erzählt, oder? Hier hat man das kleine Dorf, und dann nimmt man 3 Personen raus, und die haben eine Geschichte.
Ja.
wo sie, wo, oder ja, irgendein halt das Bedürfnis, wo sie müssen abarbeiten jetzt in diesem Film, sagen wir es mal so, oder? Ohne dass jetzt da irgendwie etwas möchte verraten. Aber wir gehen dann nur auf die ein, oder? Und was eigentlich im Weltgeschehen drumherum um die Zombies ist und dass die jetzt alle wieder gerettet werden, die ganze Welt, weißt du, so ein bisschen der Ami-Stil halt irgendwie ist, das kommt alles irgendwie nicht vor. Und das finde ich an dieser Reihe so schön. Oder?
Genau, es ist wirklich auf eine gute Dosis eingedampft, kann man sagen. Oder? Ja. Also, dass sie eben genau dort sagen, man erahnt zwar die Apokalypse, die da an gewissen Orten hat stattgefunden oder respektive die Aussenwelt so wahrnimmt, aber geht gar nicht gross darauf ein. Man tut wirklich, wie du sagst, Charakter, Personen bezogen das ganze Steuern, also ganz klar auf die Protagonisten, der Scheinwerfer, der Fokus und der Rest passiert einfach so ein bisschen drumherum. Und man hat dann auch gewisse Hinweise, also dass da mal Soldaten da ins Spiel kommen von auswärtigen Ländern oder so, aber das ist auch nur ganz auf einem schmalen Band, oder? Also das wird alles nur so angeteasert, oder? Also der Überlebenskampf der einzelnen Leute ist viel mehr der Fokus vom Plot.
Absolut,
und Das gefällt ihm, muss man so wirklich sagen, ja.
Und ich empfehle schon auch, die vorderen Filme zu sehen, einfach, dass man so ein bisschen einen gewissen Gesamtkontext hat. Aber wenn man das jetzt nicht macht und so, kann man gut so reingehen. Es wird so, ich sage jetzt mal, ganz schnell. Oder, also mir kommt es schon auch mit über. Aber das andere, wenn man die Vorgänger hat gesehen, dann hat man schon auch noch, oder ich sage jetzt mal das Eins vor allem, dann hat man so ein bisschen den Gesamtkontext, warum es die Apokalypse gibt. Ein bisschen besser da, oder?
Das Einzige, und jetzt kommt natürlich nicht ganz ein kritikfreier Film, ist es natürlich auch nicht. Und der Hauptkritikpunkt, ohne dass wir jetzt euch da den wirklich durchspoilern, ist eigentlich wirklich so gegen Schluss für mich, tut er auch ein bisschen eine filmische Art nehmen, vor allem gerade ganz am Schluss, wo es dann wirklich sehr skurril noch wird. Das wollte ich euch jetzt nicht zu fest verraten. Da fällt er für mich ein bisschen aus der Rolle raus, vom Look and Feel, wo mir der Film am Anfang hat gegeben, driftet er für mich am Schluss so ein bisschen ab. Mhm. Also der immer wie mehr und immer wie stärker. Und ich sage so, in der letzten Viertelstunde oder 10 Minuten habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt tut er die Tonalität komplett in eine andere oder in so eine Richtung kehren, wo mir dann nicht mehr wirklich gefallen hat. Und das ist ein bisschen schräg gewesen. Das habe ich dann nicht ganz begriffen, wie sich da der einerseits der Danny Boyle regiemässig, aber auch der Alex Garland, der ja da den Plot geschrieben hat, anscheinend, wie sie sich zu dem hinreissen, weißt du? Weil sie so gut rein starten im Film. Und das ist so ein bisschen meine Kritik. Mir geht da so ein bisschen raus, wie soll man dem sagen, auf eine Art erstaunt und ein bisschen konsterniert. Oder? Da haben wir uns, glaube ich, auch ein bisschen getroffen, gell? Oder
also, also wir sind aus dem Kino gegangen, was ist jetzt das am Schluss?
Genau,
und das habe ich auch, also das habe ich auch gefunden, es hat überhaupt nicht zum Rest vom Film gepasst, das ist extrem schade, weil es ist ja das Gefühl, das eigentlich auch bleibt, wenn am Schluss rausgeht, oder? Und es sind ja, oder, und jetzt kommt es, sind ja zwei weitere Filme gedreht, und auch, aber im Gleichen, also es geht jetzt nicht weiter, oder? Irgendwie 28, was sind das näher? Jahrzehnte später, sondern es gibt ja jetzt 28 Jahre später Part 2 und Part 3 und da frage ich mich schon, oder braucht es jetzt das noch? Finde ich irgendwie nicht und irgendwie weiss ich nicht, ob sie dort jetzt schon eben, ja, als Vorbereitung für die weiteren Filme jetzt irgendwie schon reingebracht haben. Aber da frage ich mich auch gleichzeitig wieder, was soll denn das? Also, ja, das finde ich schon sehr, sehr komisch. Und vielleicht auch noch als Kritik zwischen hat so ein paar Entscheidungen von den Personen, die völlig unlogisch sind. Also, das ist irgendwie... weißt du, was sie jetzt machen, wie sie handeln, das hat überhaupt keine Sinn ergeben, oder? Also, ich kann es jetzt nicht irgendwie, es wäre Spoiler, aber du weißt, was ich meine. Und wenn ihr den Film gesehen hat es auch so ein, zwei Entscheidungen, wo du denkst, warum machen sie jetzt das und nicht das, oder? Ja, das ist irgendwie
Ja, es gibt sicher gewisse Plotfragen, die man kann stellen kann, eben wie du sagst, oder ob gewisse Sachen schlüssig waren und so. Aber ich gebe ihm trotzdem, wenn wir da jetzt gerade so reinschwenken, in Kritik hinein oder respektive die Punktevergabe, finde ich gleich, er ist sehr schauenswert, gerade am Anfang eben wirklich bei gut unterhalten worden. Eben auch speziell der Look and Feel, den der Film mir gerade hat gegeben, würde ich gleich eine gute Empfehlung und bin da gleich bei, ich sage jetzt mal, 4 von 5 Totenschädeln, die ich dem würde geben.
Gleich, ja.
Gleich, ich würde sagen, ja. Mal, also für mich im Gesamt, weißt du, ich schaue ja den Film als Gesamtwerk an, trotzdem, wie wir gesagt, wir sind konsterniert raus, aber filmisch hat mir da etwas gegeben, dünkt mich. Also weißt du, ich sage auch,
da bin ich bitter.
Er hat jetzt nicht etwas, was man jeden Tag hat gesehen, weder jetzt eine Kamera noch ein Schauspieler ist. Für das, dass das Thema, wie man ja, wie du sagst, jetzt immer wieder die Zombie-Apokalypse, aber jetzt ganz anders angegangen. Und das halt in diesem Film gleich recht hoch. Also ich würde sagen, er ist wirklich gut schaubar.
Ja, also die Zombies ja, weißt, sie sind ja schnell unterwegs und sie sind ja, das lenkt ja immer ab, oder? wie sie da rumlaufen, insbesondere der Bösewicht, sag ich jetzt mal. so ja, das ist ein bisschen schwierig, oder? Ich möchte aber noch erwähnen, eine Person, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, und das ist der Ralph Fiennes, wo, ja, einfach, sorry, seine Präsenz einfach auf dieser Leinwand und was er da macht, und die, weißt du, so seine Aura, die er hat, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, oder? Und,
stimmt.
Ja, das möchte ich einfach noch rausheben, weil über ihn haben wir noch nicht geredet. Der da mitspielt. Und ich bin dann eher bei 3,5 Totenschädeln. Also ich habe nur einen halbiert.
Einen halben Weg genommen vom
Haufen. Einen halben Weg. Ja, genau.
Okay. Aber ihr seht mal, es gibt Filme, die sind durchaus schaubar oder respektive empfehlenswert. Und ja, ich hoffe, wir haben euch da die ein oder andere Inspiration von unserer Seite können geben. Und ich wünsche euch schon mal ganz gutes Filmen schauen, trotz einer gewissen Sommerpause, die vielleicht Teil von euch haben, die noch in den Ferien wollen oder so. Und von mir aus auf jeden Fall weiterhin gute Unterhaltung und lasst bei uns mal gleich wieder rein. Und somit übergebe ich dir noch das Schlusswort, Moski. Und
ja, ich habe dem nicht viel anzufügen. Habe ich gesagt, Kinosäle sind klimatisiert, wenn man jetzt heiß sagt, dann geht doch, hocken doch dort rein. Und in dem Sinne wünsche ich viel Spass. Tschüss zusammen.